Hallo und herzlich willkommen zum 125. Conncast. Heute wird es ganz gruselig, denn wir besprechen den neuesten Sonderband von Egmont Manga namens Detektiv Conan Creepy Cases. Ob sie wirklich so creepy sind, das finden wir heute heraus. Und mit wir meine ich mich, also Philipp. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse.
Hallo.
Ich begrüße unseren Geist heute. Hallo Olli.
Hallo, ein schönes, schauriges Halloween.
Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes.
Hallo, noch lebendig und noch kein Geist.
Ja, noch nicht, aber wenn du diesen Band gelesen hast, dann geht es los. Wir schauen ihn uns wie gewohnt erstmal von außen an. Genau, vorne das Cover mit Conan und Heiji aus einem Fall, der nicht mit im Band enthalten ist. Creepy Cases, wieder diesen Schriftzug ganz blutig gehalten. Nicht so wie die anderen, von den anderen Sonderbänden immer. Aber schon eine ähnliche Optik. Das Egmont Manga-Logo entsprechend in weiß, der Hintergrund schön in rot, gefällt mir sehr gut. Auch wenn das Detektiv Conan in grün ist, hat man so ein bisschen Kontrast. Naja, eine japanische Vorlage zu dem Band gibt's ja nicht. Das ist deutschland-exklusiver Sonderband. Entsprechend können wir hier das Cover ganz losgelöst von irgendeiner Vorlage betrachten. Wie gefällt es euch denn?
Also so beim ersten Hinblick hat mir das mit dem Totenkopf in Bezug auf Creepy Cases, schaurige Fälle schon recht gut gefallen. Und ich dachte, ja, das sieht doch schon mal schön schaurig und düster aus. Das passt auf jeden Fall.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Vielleicht ein bisschen kurios, dass der Fall dann selbst nicht enthalten ist. Aber als Hintergrundbild sieht es auf jeden Fall sehr gut aus.
Das denke ich auch, auf jeden Fall. Mit dem Bild macht man auf jeden Fall nichts falsch. Auch wenn Conan und Heiji vorne drauf, macht natürlich nicht diese Gruselstimmung. Aber der Hintergrund, der lässt schon einiges erahnen, worum es in diesem Band gehen wird. Genau, auf der Seite ist nochmal der Conan drauf. Auf der Rückseite ist nochmal der Heiji drauf im Schlüsselloch. Und ein, ja, schöner Teaser-Text, der auch gleich heiß macht auf diesen Gruselband, den wir hier vor uns haben. Kostet 6 Euro, genau, Detektiv Conan Creepy Cases, Gosho Aoyama. Genau, also denke ich, ganz in Ordnung für diesen Sonderband. Genau, der auch eine Menge Kapitel umfasst, wie die anderen Sonderbände, die es ja schon gibt auch. Ist ja wieder vollgepackt mit zahlreichen Fällen. 6 Fälle an der Zahl. Auch mit vielen, vielen Kapiteln, 29 insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste so stimmen. Und dann schlagen wir das schöne Meisterwerk doch gleich auch mal auf, bekommen dann auch mal das Titelbild in schwarz-weiß zu sehen, wie es ja auch bei anderen Sonderbänden der Fall ist. Dann die Fallauswahl, wie gesagt, 6 Fälle sind mit enthalten, viele dabei aus den aktuelleren Manga-Bänden, das ist so eine kleine Auffälligkeit, kann man sagen. Genau, dann starten wir auch direkt durch mit dem ersten Fall, der beginnt mit Das Haus der Angst und diesen Fall wird uns Johannes vorstellen.
Ja, und zwar handelt es sich dabei um einen Fall, der eigentlich jedem Conan-Fan bewusst sein sollte, der in den Anfängen der Serie spielt. Conan und Detective Boys, die sind noch nicht so warm miteinander. Und sind in der Tetan-Grundschule, unterhalten sich über ein Geisterhaus, von dem Ayumi berichtet, und dass dort ein Mord tatsächlich geschehen sein soll. Und Conan erinnert sich, dass der Fall noch nicht aufgeklärt ist. Und Ayumi berichtet dort von einem Irrlicht, was sie gesehen hat. Und dass das halt mit diesen, und dass Nachbarn von Schreien berichten, und dass das dieses Geisterhaus sein soll. Und ja, Mitsuhiko will anfangs nicht so sehr daran glauben und Genta will natürlich irgendwie vor Ayumi nicht schlecht dastehen und glaubt ihr natürlich, naja, es kommt so ein bisschen zum Streit rein und sie einigen sich darauf, dass sie der Sache mal auf den Grund gehen. Und tatsächlich, nach der Schule kommen sie zu diesem Geisterhaus, das tatsächlich sehr gruselig wirkt, auf die Detective Boys zumindest. Conan kann natürlich dem ganzen Spuk nicht viel abgewinnen, sagt, also für einen logisch denkenden Menschen ist das natürlich Quatsch, glaubt nicht an solche Flüche und Geister. Und die Detective Boys machen sich rein in dieses Haus. Genta hatte schon mal einen Geheimgang entdeckt, als er vorher dieses Haus besichtigt hatte. Und sie begeben sich dann in dieses Geisterhaus hinein und weil es gewittert auch und so, wollen sie halt nicht draußen sein und gehen halt hinein. Und dort treffen sie tatsächlich ein paar wieder gruselige Statuen und so weiter und versuchen, dieses Haus zu erkunden. Dabei fallen Conan einige Ungereimtheiten auf, wie zum Beispiel, dass das Wasser noch fließt und es scheinbar noch Strom zu gibt und ein Fenster, das geöffnet ist, aber dort rundherum keine Witterungsschäden sind, was ihn verwundert, weil es ja auch stark regnet und stürmt. Und wenn das Fenster die ganze Zeit offen gestanden wäre, dann wären, wie gesagt, Witterungsschäden. Es gibt diese klassische Geschichte, dass sich die Detective Boys so ein bisschen trennen. Conan sagt noch, wir sollen zusammenbleiben, aber ja, sie verschwinden, weil Mitsuhika aufs Klo gehen muss. Und während er aufs Klo geht, findet er eine Treppe, die in den Keller führt, eine Art Geheimgang, verfolgt die und ja, er muss dort schreien und die Detective Boys hören das. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Nach und nach verschwindet dann auch Genta, sodass nur noch Conan und Ayumi unterwegs sind. Und sie treffen auf eine seltsame Gestalt, die dort in dieses Haus wandert. Und ja, sie machen sich auf die Suche nach dieser Frau und finden auch diesen Geheimgang. Und es kommt zur Konfrontation. So viel zum Inhalt dieses Falles. Sollte eigentlich, wie gesagt, eben Conan-Fan geläufig sein, weil er noch sehr in den Anfängen der Serie spielt und man hat das oft genug im Fernsehen auf jeden Fall gesehen oder halt im Manga gelesen.
Genau, ja, der Fall gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut, ist sehr gruselig und mysteriös gehalten, hat noch ein bisschen dieses Anfangsflair natürlich von den ganz frühen Detective Conan-Kapiteln. Ja, gefällt mir sehr gut, passt ja auf jeden Fall sehr gut rein, sehr schaurig, gruselig und mysteriös. Also ja, ein Klassiker, wie du schon sagtest, der jedem Detective Conan-Fan geläufig ist, wie schon der nächste Fall auch, den ich gleich vorstellen werde. Ja. Also kann man eigentlich nichts dran aussetzen, oder? Hat jemand Kritik?
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Definitiv kann man mit dem Fall auf jeden Fall nichts falsch machen in dieser Geschichte.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich finde auch, dass das ein gelungener Einstieg in diesen Geisterband ist, weil sie ja auch auf Geistersuche gehen. Und ja, mir persönlich hat es auch sehr gefallen, mal wieder so einen älteren oder ja, einen der ältesten Fälle aus dem Conan-Universum zu sehen. Ja, man hat ja damals irgendwie noch ja, eine ganz andere Geschichte so ein bisschen gehabt. Mir persönlich hat da zum Beispiel sehr gut gefallen, dass diese Gesichter ab und zu mal so ein bisschen niedlich oder lustig dargestellt werden, wo Johannes zum Beispiel gesagt hat vorhin, sie haben sich dann drauf geeinigt, dass sie sich in das Geisterhaus gehen, dass Ayumi da voll euphorisch die Hände von Mitsuhiko und Conan hochhält und die nur so ganz komisch gucken, ja, nee, eigentlich will ich gar nicht, aber gut. Oder wenn sie dann irgendwelche Schreckmomente erleben, dass dann so die Augen so ein bisschen weinerisch dargestellt werden. Ja, ist mir nach längerem Lesen mal wieder so aufgefallen und ja, ich glaube, so in den neueren Bänden gibt es diese kleinen Stilmittel dann schon nicht mehr.
Genau, ja, dann machen wir einfach direkt weiter mit der zweiten Akte, die uns hier in diesem Band erwartet, in diesem Sonderband. Die stammt aus Band 5 Original, also auch wie gesagt recht früh im Original erschienen. Auch bekannt aus dem Anime als die Mumie im Wald, wer sich daran erinnern sollte. Genau, es geht darum, dass Conan und Ran direkt unterwegs sind in einem Wald zu einer Hütte, wo sie von Sonoko eingeladen wurden. Und ja, auf dem Weg dorthin gehen sie über eine Hängebrücke, wo sie dann auch einen mysteriösen Mann sehen, mit ganz in Schwarz gekleidet und das Gesicht mit einem Verband vollkommen verdeckt, der sie dann mit einem riesigen Auge anschaut. Sehr gruselig geht es los. Sie machen sich allerdings keine Gedanken dabei, gehen zur Hütte und treffen dort Sonoko, Sonokos Schwester und ein paar Studienkollegen von Sonokos Schwester, die sich dort eben wieder treffen. Man merkt auch gleich, oh, liegt hier etwas in der Luft, denn eine Bekannte von ihnen ist vor einiger Zeit verstorben und das wurde noch nicht ganz aufgearbeitet, wie man es hätte tun können. Ist ja so ein gängiges Thema bei Detective Conan, dass man da hätte mal ein bisschen drüber reden können und so weiter und so fort. Wird hier nicht getan. Ja, stattdessen wird dann plötzlich, als es regnet, Ran von einem der dort Anwesenden in den Wald mitgenommen zu einem Spaziergang. Das können natürlich Conan und Sonoko nicht auf sich sitzen lassen, weil Sonoko selber Interesse an diesem Mann hat und Conan natürlich an Ran. Ja, wie es dann kommen muss, wird Ran in dem Wald alleine von der Mumie angegriffen, ganz plötzlich aus dem Nichts mit einer Axt. Sie kann dem allerdings entkommen und die Gruppe geht zurück in das Haus. Später wird dann eine der Anwesenden als vermisst gemeldet und fliegt dann quasi mit der Mumie im Wald am Fenster vorbei. Ich denke, wir alle erinnern uns. Ja, und die Leichenteile werden dann zerstückelt im Wald gefunden. Was es damit auf sich hat, das muss natürlich Conan herausfinden. Ja, sehr gruselig, sehr mysteriös. Also auch wirklich, also mein Lieblingsfall ist es ja. Und demnach finde ich auch, der gehört hier mit in diese Sammlung rein. Sehr schön und auch das ja nicht vorhandene Alibi oder der Trick an sich ist halt super genial. Also ja, macht immer wieder Spaß, den Fall zu lesen. Für mich gehört er mit in diesen Band rein. Bisher nichts falsch gemacht, würde ich mal so sagen. Wie gefällt er euch denn?
Ja, also ich denke mal, allen voran, also wir haben ja jetzt hier keine Flüche oder Geister in dem Sinne, aber durch diese Mumie, durch diese Erscheinung, die halt sehr mysteriös ist und auch diese Brutalität, mit der bei der Leiche zugegangen wurde, das macht es in meinen Augen auf jeden Fall auch, oder das wird der Aspekt gewesen sein, warum man diesen Fall in diesen Sonderband reingenommen hat, und ich denke, dass er auch dann hinsichtlich dieser Aspekte auch verdient. Würde ich mich dir anschließen.
Ja, würde ich auch sagen. Also, wie Johannes schon gesagt hat, ist in dem Fall eigentlich kein Geist- oder Spuk-Hintergrund, sondern eigentlich eher ein Kriminalfall. Aber durch dieses ganze Setting mit der Mumie, die da im Wald rumläuft und wie auch die Zeichnungen teilweise dargestellt sind, sehr gruselig und so, erinnert das Ganze an einen Horrorfilm, und deswegen kann man den Fall auch, hat man ja dann auch getan, ohne Probleme in diesen Sonderband Creepy Cases mit reinnehmen. Also ich fand, es war auf jeden Fall passend.
Ja, Horrorfilm ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt, dieser Mystery-Setting. Wir sind hier auf einer Hütte und abgetrennt von der Außenwelt und die Brücke ist zerstört, das Telefon geht nicht. Aber das trägt natürlich dann zu dieser Spannung, finde ich, noch dazu bei. Ja.
Kombiniert das klassische Setup von einem Mystery-Fall und einem Horrorfall, weil ich meine, das ist im Prinzip ja für beides. Ob der Mann sich jetzt vor einem Slasher-Killer versteckt oder ein Wer-war-das-getan-Mystery à la Agatha Christie aufklärt. Und dass dann hier quasi beides in diesem Fall vollzogen wird, ist ja eigentlich schon ein ziemlich cleverer Schachzug.
Ja, dann starten wir direkt durch mit der nächsten Akte, die uns wieder Johannes vorstellt, das Geheimnis des Geisterhauses aus Band 35 diesmal.
Ja, also Geisterhaus, das klingt ja schon mal vielversprechend für den Band. Und wir beginnen in der Kleinmorie, wo Conan mit Shinichis Stimme mit Ran telefoniert und sie berichtet halt von ihrem Fieber, das sie hatte. Hier steigen wir so ein bisschen mittendrin im Geschehen ein. Wir hören uns zurück, es wird nochmal der Fall von New York angesprochen, also wo Ran einmal in dem Restaurant zusammengebrochen ist und sich dann in diesem Fieber an New York erinnert. Darauf wird jetzt nochmal Bezug genommen. Ist natürlich ein bisschen ungünstig in so einem Fallband, aber das wird auch relativ schnell wieder abgehandelt. Denn das wird so als Einstieg benutzt, dass Ran nochmal zu Dr. Eyeweide geht, in die seine Praxis, und dort nochmal untersucht wird und wird glücklicherweise festgestellt, dass sie gesund ist. Kogoro ist natürlich auch mit dabei und dort sprechen sie nochmal ein bisschen über Geister. Und irgendwie kommt noch ein Patient von Dr. Eyeweide dazu, sie treffen sich im Flur, er hört das mit diesem Geist. Hört er das mit und sagt, ja, wenn sie nicht an Geister glauben, dann können sie sie nur nicht sehen, und bei mir im Haus spukt sie nämlich ganz gewaltig, und ja, sind natürlich ein bisschen skeptisch, die anderen, aber sagt, wenn ihr euch selbst davon überzeugen will, dann kommt doch einfach mit, und gesagt, getan, sie kommen zu einem ja, heruntergekommenen Haus, in dem der alte Mann lebt. Und vor dem Park ist vor dem Haus ist ein Park. Dort ist wohl auch eine Leiche gefunden worden. Und neben dem Haus befindet sich eine Bauruine, wo sich ein Bauherr erhängt haben soll. Also Conan bemerkt süffisant, das sind beste Voraussetzungen für einen Ort mit Geisterphänomenen. Und ja, dort angekommen begegnen sie den einzelnen Mietern des Hauses, die alle vorgestellt werden von dem älteren Herrn. Und zwei davon berichten, dass sie den Geist schon gesehen haben. Und ja, dann gehen sie mit dem älteren Herr ins obere Stockwerk, in seine Wohnung, in sein Apartment, sprechen noch so ein bisschen über den Geist und wollen noch ein bisschen länger bleiben, bis es Abend wird. Und ja, irgendwie ist es dann sehr seltsam. Sie schlafen alle ein, die sich in diesem Zimmer befinden, fast so, als wären sie betäubt worden. Und Ran wacht so ein bisschen als Erster auf, döst so ein bisschen und sieht dann, dass der Fernseher an ist und da guckt sie eine, ja, blutverschmierte, dreckige Frau an und sagt, verschwindet, verschwindet. Ran schreit dann natürlich. Und als alle dann auf den Fernseher gucken, ist dort ja, nur noch ein weißes Rauschebild zu sehen. Aber es liegt auch keine Diskette drinne, also keine Videodisk. Und ja, alles ein bisschen merkwürdig. Kogoro möchte auf die Toilette und stellt entsetzt fest, dass es da bestialisch stinkt und dass sie dreckig ist. Und als er die Spülung betätigt, ja, läuft quasi Blut die Spülung hinunter. Und auch er ist natürlich entsetzt von dem Ganzen. Als sie dann als noch ein weiterer Mieter hinzukommt, machen sie die Abdeckung auf, entdecken aber allerdings kein Blut im Spülkasten oder irgendwelche Rückstände. Und das ist natürlich sehr merkwürdig. Und als sie sich dann umblicken an das Fenster, was sich im Flur befindet, entdecken sie einen merkwürdigen Schatten, der dort sich abzeichnet und der so ein bisschen flackert. Und ja, sie sind natürlich sehr schockiert. Ein Mieter macht dann das Fenster auf und der Schatten ist aber nicht zu sehen. Kogoro stürzt noch hinterher, aber sie befinden sich im ersten Stock. Und ja, es sind alles unerklärliche Phänomene, die sich dort abspielen, aber ob sie wirklich so unerklärlich sind, ja, das könnt ihr erfahren, wenn ihr den Fall lest und Conan begleitet auf seiner Tour, um diese Mysterien zu lösen. Was haltet ihr von dem Fall?
Ja, ein Fall. Er passt in diese Creepy Cases Selection ziemlich gut rein. Jetzt vielleicht nicht so in dem Maße wie die anderen beiden Fälle, aber das finde ich schon passend. Insgesamt ist es aber ein Fall, der vielleicht ein bisschen schwächer, also natürlich ist er klar schwächer als die Mumie im Wald, weil es ist die Mumie im Wald. Aber auch zum Beispiel der erste Fall hatte noch so ein bisschen mehr. So ein bisschen den Charme der Anfangstage und war weniger auf Mystery festgelegt als ein Erlebnis. Und das hier ist jetzt eher so ein bisschen normaler und ein guter Fall, aber insgesamt finde ich den Fall selbst eher so durchschnittlich. Auch wenn er gut hier reinpasst. Und was man vielleicht an dieser Stelle sagen kann, ist, dass diese ganze Sache mit New York und dem Déjà-vu in Chinatown und so, was ja davor kam, dass man das vielleicht noch kurz hätte erklären können, wenn man vor dem Fall die Seiten, die frei waren, die man irgendwie füllen müsste und das nur mit schwarzen Seiten und Logos getan hat, vielleicht mit einer Infoseite hätte füllen können, um ein bisschen darauf einzuleiten. Aber wie wir ja auch im weiteren Verlauf dieses Band feststellen werden, irgendwelche Infoseiten oder sonstige Seiten außerhalb der Fälle gibt es gar nicht. Das heißt, die Chance wurde hier verpasst und gerade in diesem Fall, man kann sich immer darüber streiten, ob wie zum Beispiel bei Aufgewacht Kuro war ja immer Trivia dazwischen. Man kann sich jetzt streiten, ob das nötig gewesen wäre, aber hier für diesen Fall kann man schon sagen, finde ich, hier wäre vielleicht so eine Seite mit einer kurzen Beschreibung von Déjà-vu im Regen und Mord in New York kurz zur Einleitung bestimmt ganz hilfreich gewesen für so einen Sonderband.
Ja, dem schließe ich mich auch an. Also mir haben die Zwischentexte insgesamt hier sehr gefehlt, die man ja aus den vorigen deutschlandexklusiven Sonderbänden kennt. Aus den Sonderbänden, die aus Japan nach Deutschland kamen, da haben wir immer irgendwelche Texte dazwischen, weil das halt in Japan so vorgegeben ist. Und bei den deutschlandexklusiven Sonderbänden war es ja bisher immer so, dass Kevin in Zusammenarbeit mit Steffen Hautuck, die Zwischentexte geschrieben hatte, hauptsächlich Kevin. Jetzt ist es hier nicht mehr der Fall, dass Zwischentexte dazwischen stehen, und ich finde persönlich, es fällt auch gleich auf, um dazu mal etwas zu sagen, denn ohne diese Zwischentexte, die halt entsprechend auch das erklären, mit zum Beispiel Mord in New York, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre, denn so wird man jetzt direkt in den Fall reingeworfen und bekommt dieses Nachgerede, wie sagt man dazu, mit, ohne dass es irgendwie einen Kontext hat, den man aber über einen Zwischentext hätte erklären können, so wie Lasse es auch schon gesagt hat. Und das fehlt einfach, und so wird man komplett in den Fall reingeworfen und geht auch komplett aus dem Fall wieder raus, ohne dass noch irgendwelche erklärenden Worte danach kommen. Und das hätte man einfach geschickt lösen können, denn so wirkt der ganze Band ohne diese Zwischentexte einfach so, ja, wir klatschen die Fälle hintereinander, haben dadurch natürlich einen mysteriösen Band, das ist klar, aber die Übergänge fehlen halt, und das hätte man durch die Zwischentexte lösen können, sei es jetzt durch Kevin geschrieben oder auch durch selber gestaltete Zwischentexte, das geht natürlich auch immer, oder ja, wie auch immer, aber so ist es irgendwie, ich finde, von der Gestaltung her ein Rückschritt im Vergleich zu den vorigen Sonderbänden, von der Gesamtaufmachung her.
Ja, da würde ich mich anschließen. Also ich muss sagen, es ging selbst mir als eingefleischtem Conan-Fan so, als ich diesen Fall angefangen habe zu lesen und woran dann von ihrer Erkältung berichtete. Ich musste wirklich erstmal ein bisschen länger überlegen, was denn genau damit gemeint war, kam dann natürlich auf die richtigen Schlussfolgerungen, aber es war wirklich so am Anfang so, man hat überlegt, ja, wo genau spielt das jetzt, und ja, ich sag mal, Personen, die mit dem Conan-Universum nicht vertraut sind, denen wird's ähnlich gehen, und die werden sich dann auch denken, worüber reden die, was ist hier überhaupt los, und bis es dann halt mit dem Geisterfall an sich losgeht, erleben sie sozusagen erstmal ein bisschen Palaver und wissen eigentlich gar nicht, wo sie sich denn befinden. Ansonsten finde ich aber, dass dieser Fall mit dem Geisterhaus sehr gut in den Band reinpasst, und es ist auch sehr schön schaurig gezeichnet, und ich finde allein auch diese Szene mit der Frau auf dem Video, also wie dieses Bild aussieht, das macht es schon, ja, hinzufügenswert.
Ja, ich würde auch nochmal Anmerkungen treffen, weil ich würde auch nochmal mit, was die Bewertung dieses Falls angeht, da wäre ich auch so mit Lasse, dass er eher durchschnittlich ist. Bin mir jetzt unsicher, ob es da noch einen Drei-Kapitel-Fall gibt, der, also der Fall ist auf jeden Fall, der kann hier in so eine Collection reingenommen werden, aber ich bin halt am überlegen, ob es da noch einen besseren Fall gibt, da werden wir sicher am Ende nochmal zukommen, zu einer Auswahl, ob es da einen besseren Drei-Kapitel-Fall gibt, aber ich muss auch sagen, ich war, auch wenn er thematisch passt, eher so, ja, ist wahrscheinlich der schwächste Fall in der Sammlung. Und was ich noch anmerken wollte, gegen Ende mit diesen schwarzen Seiten, das ist jetzt auch nur Kleinkariertheit, aber meine schwarze Seite ist nicht komplett schwarz, und da ist noch ein weißer Rand, und danach, im nächsten Fall, der jetzt gleich vorgestellt wird, der wird bei mir auch nicht mit einer schwarzen Seite abgeschlossen. Das finde ich dann auch wieder ein bisschen ungünstig, wenn man das dann eh schon überall so eine schwarze Seite reinpackt, dann, dass man es einmal wohl vergessen hat oder so. Ja, das ist einfach ein bisschen ärgerlich wohl. Und
nee, das liegt ja aber auch, das ist ja auch dadurch bedingt, wie viele Seiten der vorherige Fall hatte. Das heißt, diese Trennerseiten sind ja dazu da, damit die Seiten danach auf der richtigen Seite sind. Weil man meistens ja noch eine zusätzliche Seite braucht. Und zum Beispiel, der Mumie im Waldfall zum Beispiel hat ja am Anfang eine Farbseite gehabt, ursprünglich mal, weswegen der eine Seite mehr hat als regulär. Deswegen ist da ja auch eine Trennerseite zum Beispiel dazwischen, weil es eben, damit die nächste Seite noch wieder auf der richtigen Seite ist, so wie sie ursprünglich mal im Magazin geplant war. Und das mit denen, ob da jetzt, wie viele Seiten jetzt dazwischen sind, hängt auch davon ab, wie lang der Fall vorher war, meines Wissens nach.
Ja, gut, es ist mir jetzt nur aufgefallen, dass halt zwischen jedem Fall war dann vielleicht Zufall eine schwarze Seite ist, außer halt dann beim nächsten. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu, wenn Akte 4 vorgestellt wird.
Hätte ich aber auch so gemacht und jeden Fall entsprechend dann wenigstens durch eine Seite abgetrennt, dass man da so ein bisschen sich dran orientieren kann, weil sonst ist es auch wirklich schwierig, ohne diese Zwischentexte dann, oder wäre es schwierig gewesen, den Anfang und das Ende eines Falls zu finden. Und zur Bewertung an sich dieses Falls, also wenn man mich gefragt hätte, welche gruseligen Fälle würde ich für einen Sonderband auswählen, da würden mir die ersten beiden, die hier mit enthalten sind, auf jeden Fall einfallen. Dieser hier auf Anhieb nicht, das liegt vielleicht auch daran, dass er nicht so präsent ist. Ich meine, Band 35 ist ja irgendwo in der Mitte, sage ich mal. Aber jetzt, als ich ihn gelesen hatte nochmal, ja, er passt schon rein, finde ich auch gut. Hätte vielleicht bessere gegeben, aber ich finde, der passt hier gut rein. Er hält auch dieses gruselige Feeling aufrecht und ja, macht an sich nichts verkehrt eigentlich. Ja, und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Fall. Das ist Fall 4, ein etwas längerer Fall diesmal, den uns Lasse vorstellt.
Genau, es geht nämlich um den Dämonenhund. Zunächst mal um den Hund der Baskervilles, was sich Conran und Kogoro im Fernsehen anschauen, bis dann irgendwann Hegiadori reinplatzt und sagt, hey, wollt ihr mal einen echten Dämonenhund sehen? Denn bei den Inobushis gibt es angeblich so einen Inobushi, natürlich Ino, japanisch für Hund, super benannt. Dieser Fall ist zwar ein 7-Kapitel-Fall, ganz offiziell, aber er gliedert sich so ein kleines bisschen auf in die ersten 2 Kapitel, die so eher Prolog sind, wo Heiji und Conan den Tod von Shinichi Kudo untersuchen, einem anderen Shinichi Kudo, der zwar genauso ausgesprochen wird, aber mit anderen Kanji geschrieben wird, und dann nochmal 5 Kapitel, die sich eben bei der Familie Inubushi um den titelgebenden Dämonenhund dreht und der die Familie heimsucht. Aber wie gesagt, zunächst mal Kon und Heiji untersuchen den Tod von Shinichi Kudo, was ja eine sehr nette kleine Ermittlung ist. Eben wie gesagt, 2 Kapitel. Kon und Heiji dürfen ein bisschen heldenhaft in den Raum reinstürmen, während sie die Luft anhalten und da mit einem Kohlenstoffherd die Gefahr beheben, bevor sie dann eben das Rätsel auflösen und dann durch einen Hinweis im Mund von Shinichi Kudo, dem anderen eben, einen wichtigen Hinweis haben für die Auflösung des Falles zur Familie Onobushi, wo sie dann als nächstes hinfahren, auch fast über eine Klippe fahren, bevor sie eben von der Adoptivtochter der Familie darauf hingewiesen werden, hey, nicht da runterfahren, da sterbt ihr. Trotzdem natürlich der Dämonenhund treibt sein Unwesen, Kon und Heiji glauben natürlich nicht dran, Ranokasa dafür schon. Und dann kommt noch irgendwann Yamamura dazu, weil das ist so die Zeit, wo Yamamura langsam als der Inspektor fürs Paranormale so ein bisschen etabliert wurde. Es gab ja auch mal den Fall des Kappa im Manga, das war relativ davor. Und somit ermitteln sie im Fall des Dämonenhundes und dabei spielen ganz viele tolle Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel Strukturen von japanischen Namen und Zeichenfolgen von Kanji und Teile von Kanji. Alles super Sachen für die deutschen Leser. Aber hey, der Dämonenhund sieht cool aus und ist cool gezeichnet. Und am Ende können Heiji und Kon natürlich aufklären, dass hinter der Legende vielleicht doch ein bisschen mehr weltliche Wahrheit steckt. Das könnte man so auch hinten drauf drucken auf den Band. Ja. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist ein ziemlich langer Fall, wie gesagt, aber doch ein ziemlich guter Fall. Diese Aufteilung mit dem kleinen Prolog am Anfang und dem dann mit 5 Kapiteln eher normaleren Fall hintendran sorgt für eine nette Abwechslung. Bei 7 Kapitelfällen, wir haben ja gleich nochmal die Vampirvilla, die ist ja nicht so aufgebaut. Und deswegen finde ich diesen Fall sehr erfrischend zu lesen immer noch. Klar, mit dem Dämonenhund. Der Trick, der am Ende dabei rauskommt, ist vielleicht so einer der Tricks in Detektiv Conan, wo man ein bisschen mehr die Augen zudrücken muss in Bezug auf Manga-Logik vielleicht, weil, naja, ne? Wer diesen Fall kennt, weiß, wovon ich spreche. Nichtsdestotrotz, der Fall passt in so eine Grusel-Sammlung ziemlich gut rein. Es gibt ja viele Szenen, wo Leute von dem Hund erschreckt werden und wie gesagt, einige atmosphärische Zeichnungen von Con und Heji im kompletten Dunkeln mit eben den brennenden Fußspuren, was eine sehr schaurige Atmosphäre teilweise auch herstellt. Und von der allgemeinen Qualität des Falls würde ich ihn als sehr, sehr gut einstufen. Wie seht ihr das?
Ja, der Fall an sich ist natürlich super, keine Frage, und er ist auch ja mit der längste. Ja, und auch die Geschichte, sag ich mal, um den brennenden Dämonenhund, das ist ja so der Grund, warum es jetzt hier mit in diesem Band drinne ist, weil es ja eben auch um Monster geht, wie wir hinten gelesen haben. Deswegen gehört der Fall hier auch mit rein. Ich habe auch nichts dagegen, dass er es in diesen Band geschafft hat. Der Dämonenhund, ja, wie gesagt, gehört klassisch mit dazu, aufzuklären, dass es eben diesen brennenden Dämonenhund nicht gibt. Ja, ich persönlich bin da jetzt allerdings so ein bisschen zwiegespalten. Wie gesagt, auf der einen Seite gehört er hier klar mit rein, aber so beim Lesen fand ich, geht es doch eigentlich mehr in Richtung ja normale Kriminalermittlung, was ja zum einen auch an dem Anfang liegt, wo wir ja die Ermittlung um Shinichi Kudo haben. Da ist ja so gar nichts Geisterhaftes und Mysteriöses, also mysteriös schon, aber halt nicht irgendwas Gruseliges mit bei, sondern das ist wirklich ein normaler Kriminalfall. Und ja, ich fand auch beim Aufklären um das Mysterium des Hundes, fand ich, war von Anfang an eigentlich so die Einstellung von Heiji und Conan, ja, das ist sowieso kein brennender Hund, das ist alles irgendwie wissenschaftlich erklärbar. Und ich fand so dieses mysteriöse Gruselfeeling, was in den ersteren Fällen noch so da war, kam bei mir dann bei dem Lesen dann nicht so auf, weil ich die ganze Zeit im Hintergrund hatte. Ja, das ist irgendwie wissenschaftlich belegt, was sie da aufklären, und alles ist irgendwie herleitbar. Und es hat mich jetzt bei dem Lesen irgendwie nicht so gegruselt wie bei den beiden Geisterhäusern beispielsweise. Also, aber das könnte auch mein persönliches Empfinden beim Lesen gewesen sein. Vom Grund her mit dem Dämonenhund und den Creepy Cases, finde ich, gehört er auf jeden Fall hier mit rein.
Naja, aber ich finde, diese Einstellung von Conan zum Beispiel ist ja aber in jedem Fall so. Jetzt ist hier noch Heiji dabei, aber auch im Geisterhaus ist Conan ja auch die ganze Zeit so, ja, übernatürliches als ob. Das ist ja als Detektiv quasi seine Standardeinstellung. Das finde ich jetzt nicht unbedingt, dass das die allgemeine Atmosphäre irgendwie vermindert. Weil, wie gesagt, ich meine, im ersten Fall, die ersten paar Seiten sind ja dann auch in dem Bezug, dass Con die ganze Zeit so sagt, ja, ey, Kinder, was wollt ihr mir eigentlich erzählen, als ob? Und das, auch in diesem Fall ist es ja so, dass sich Heiji und Con durchaus erschrecken, wenn irgendwas passiert, nur halt dann im Nachhinein, wenn die Situation vorbei ist, sagen, okay, jetzt haben wir uns mal erschreckt, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass das hier übernatürlich ist. Und das zieht sich ja als Einstellung der Detektive doch durch jeden Fall im Prinzip durch, würde ich sagen. Und ist jetzt nichts, was ich speziell diesem Fall hier anlasten oder anmerken würde. Außer vielleicht, dass jetzt Heiji dabei ist und deswegen das noch mehr betont wird, weil die beiden eben quasi so in der Echo Chamber sind des Nicht-Glaubens ans Übernatürliche.
Ja, vielleicht hat der Fall seine ganze Gruseligkeit bisschen in die Länge gestreckt bekommen. Es ist ja ein recht langer Fall. Und also der Anfang ist natürlich sensationell mit dem Dämonenhund, dass dort etwas passiert sein soll. Dann kommt der Fall mit Shinichi Kodo, der dann so ein bisschen, ja, okay, das hat jetzt nichts Gruseliges an sich, ist halt ein ganz normaler Kriminalfall. Und dann geht's erst richtig los, auch mit den Ermittlungen zu dem Dämonenhund, was dann wieder die Gruseligkeit oder die Spannung ein bisschen anheizt, wo es dann wieder zur Sache geht, auch wenn hier mit den langwierigen Ermittlungen zu den Namen und so weiter, was da alles mit Kanji auf uns zukommt, ja, doch sehr an einen Kriminalfall erinnern. Ja, also ich finde es dennoch sehr schön, dass der mit drin ist. Mit dem Dämonenhund, das hat man natürlich nicht alle Tage. Er hätte ja auch viele andere Heiji-Fälle hier mit reinnehmen können. Der passt aber an sich sehr gut und ist gruselig, mysteriös, passt. Auch wenn das natürlich ein bisschen durch die 7 Kapitel natürlich sehr lang ist, aber man hätte es ja kaum kürzer machen können. Hier irgendwas weglassen wäre Blödsinn gewesen. Also ja, auch ein bisschen zwiegespalten, aber an sich kann man den hier gut mit reinpacken. Hat auch Spaß gemacht, den nochmal zu lesen, auch wenn es sich natürlich ein bisschen dann gezogen hat und dieses kurze Gruseln, was wir vorher hatten, dann nicht mehr so schnell und Schlag auf Schlag kommt, wie man es vorher halt gewohnt war in diesem Sonderband.
Ja, den Gesagten kann ich mich hier insoweit nur anschließen. Ist bei mir auch so eine Zwiegespalten. Wie sag man ja, ich bin auch so zwiegespalten in der Geschichte, weil einerseits ist er schon spannend und er hat seine Daseinsberechtigung, aber andererseits ist er wahrscheinlich, wie du sagtest, einfach ein bisschen zu lang gezogen oder dieser Prolog mit 2 Kapiteln dauert zu lange und deswegen ist da irgendwie dann diese Gruselstimmung so zwischendrin wieder weg und dann kommt sie wieder und naja, bin wie gesagt zwiegespalten.
Ja, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Heiji-Fall, auch 7 Kapitel diesmal, Akte 5, wo es um einen Vampir geht, nicht wahr, Olli?
Ja, wir betreten das Haus des Vampirs, beziehungsweise zunächst am Anfang machen sie sich auf den Weg und hier merkt man gleich wieder die, kleine fehlende Seite, die Lasse vorhin ja schon so schön ausgeführt hat. Wir landen halt direkt hinter einem anderen Fall aus einem anderen Band, wo sich Otaki, Heiji und Kazuha nochmal halt für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und dann wissen wir in dem Moment gar nicht, was ist denn vorher überhaupt passiert. Und dann geht's im Prinzip aber auch gleich schon weiter, nämlich Otaki möchte noch nicht zum Bahnhof zurück, sondern hat noch was zu erledigen. Er wurde nämlich von dem Hauptkommissar, von Heijis Vater, beauftragt, doch noch einen Fall zu überprüfen an der Grenze zwischen Gunma und Saitama. Und ja, daraufhin macht er sich auf den Weg und murmelt so einige Details des Falles vor sich hin. Und das schnappen Heiji und Conan, die plötzlich in seinem Auto sitzen, auf und fragen dann natürlich nach. Otaki hat eigentlich zunächst gar nicht bemerkt, dass die eingestiegen sind, aber wir erfahren, dass sie das an der Tankstelle getan haben. Und ja, Kogoro ist mit Kazuha und Ran ebenfalls hinter den dreien unterwegs. Und ja, Otaki erklärt dann im Prinzip, weil Leugnen nichts bringt, im Prinzip den Auftrag. Ursprünglich hatten die gedacht, dass er eine Freundin hätte und die besuchen wolle. Das ist aber nicht so, sondern es geht eben um diesen Fall. Und zwar wurde eine Leiche kopfüber aufgespießt an so einem Pfahl gefunden, beziehungsweise an den Pfahl gebunden, wie bei so einer Kreuzigung, nur eben kopfüber. Und an ihrem Hals wurden 2 kleine Einstiche gefunden und ja, die Leiche war noch blasser als Leichen es normalerweise sind, also hatte kaum Blut in sich und mit diesen 2 Einstichen, ja, ist das sozusagen sehr nach Vampir-Szenario nachempfunden, dass der die Frau gebissen und ausgesaugt hat. Das ist sozusagen die Geschichte, die untersucht werden soll und auch der Hausherr, zu dem sie halt auf dem Weg sind, dem wird nachgesagt, dass er ein Vampir sein könnte, weil er eben so die typischen Verhaltensweisen an den Tag legte. Er geht tagsüber nicht mehr raus, sondern schläft dann und steht eben erst nachts auf. Dann hat er angeblich eine Silberallergie und sämtliches Silberbesteck sollte weggeschmissen werden und Knoblauch verträgt er auch nicht mehr, deswegen gibt es auch kein Knoblauch mehr. Also deutet alles sehr auf Vampir-Story hin. Das glaubt allerdings der Butler nicht so ganz und sagt, ja, nee, sind alles nur Gerüchte. Nimmt die drei, nimmt die kleine Gruppe dann im Empfang und ja, Kazuha und Ran sind aber immer noch im Glauben, dass Otaki in diesem schönen Anwesen eine Frau treffen wird, seine Freundin. Naja, dann gehen sie im Prinzip in das Haus rein, treffen auf die Familie des Hausherrn, der ja, einige Erbsachen mit den ganzen Leuten regeln möchte. Und ja, bei so einem Erbe geht es natürlich um viel Geld und deswegen, ja, sind einige nicht so gut auf ihn zu sprechen und dann streiten die sich untereinander und ja, man merkt schon, ja, irgendwie ist hier so eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Ja, beim Abendessen werden Ran und Kazuha dann gebeten, den Hausherrn zu holen, weil er nach dem Aufstehen eher immer so ein bisschen mürrisch ist, aber wenn die beiden süßen Mädels das machen, dann ist er schon wieder, ja, ein bisschen freundlicher drauf. Dann gehen die auch in sein Zimmer und da steht aber kein Bett, sondern so ein Sarg und der ist geschlossen und dann, ja, öffnen sie halt den Sarg und sagen, hey, stehen Sie mal auf, noch sind Sie ja nicht tot, warum schlafen Sie eigentlich in dem Sarg? Und dann liegt er allerdings da drinnen in so einem Vampir-Outfit und hat so einen Pflock im Herz und Blut ist überall zu sehen und ja, Kazuha lässt den Deckel vor Schreck los, sie schreien, der Deckel fällt zu, Heiji und Conan kommen an, wollen dann den Sarg öffnen, um halt zu überprüfen, ob der Hausherr wirklich tot ist. Dann geht der Sarg aber zunächst nicht auf. Erst nach einer kurzen Weile kriegen sie es hin, aber der Sarg ist plötzlich komplett leer. Und ja, da stellt sich dann die Frage, wie konnte das denn passieren, weil Kazuha und Ran haben sich natürlich nicht geirrt. Und ja, dann gehen so die mysteriösen Vorkommnisse weiter, als die Familie dann traditionell ihr Foto machen möchte in einem bestimmten Zimmer. Stellen sie sich ja vor eine Wand, wo auch so ein Spiegel dranhängt, dann machen Ran und Kazuha das Foto und schreien plötzlich wieder, weil plötzlich der Hausherr wieder zu sehen ist. Angeblich in dem Spiegel, als sie sich umdrehen, ist aber niemand zu sehen. Also auch wieder sehr mysteriös. Dann erfahren sie noch so ein bisschen über den Hintergrund ja, von der vorhin angesprochenen Leiche, die kopfüber im Wald hing. Und ja, dann erfahren Kazuha und Ran eben auch, dass der Hausherr wohl angeblich ein Vampir sein soll und ergreifen Maßnahmen, indem sie in die Küche gehen und Knoblauchzutaten suchen, um eben sich dagegen zu wappnen. Ja, dann währenddessen hat einer der Familienmitglieder dieses Foto entwickelt und sagt dann hier, der ist da wirklich in dem Raum gewesen, denn er ist auf dem Foto zu sehen. Ja, auch sehr mysteriös und es geschehen noch weitere mysteriöse Vorfälle, als der Hausherr ein weiteres Mal kopfüber zu sehen ist außerhalb der Hauswand, wo dann auch der erste Mord passiert und ja, da wird dann ein mysteriöses Flügelwesen, sage ich mal, gefunden, das plötzlich im Gewitter davonfliegt. Ja, also alles sehr mysteriös und es sieht alles sehr nach Vampirart aus, wobei Conan und Heiji natürlich an ihrer Logik festhalten und den ganzen Rätseln dann im Nachhinein nach und nach auf den Grund gehen und eben die verschiedensten Geheimnisse klären können. Ja, plötzlich wird dann eines der Familienmitglieder tot aufgefunden im Wald und scheint aber auf mysteriöse Weise dahin gekommen zu sein, denn niemand hat irgendwie gesehen, dass ein Täter sie dahin getragen hat und dann überlegen sie, ja, wie das vonstatten gegangen sein könnte und der Täter kann ja nicht einfach Flügel gehabt haben, wie so ein Vampir und durch die Luft geflogen sein. Ja, das ist sozusagen das Szenario und die Fälle sozusagen, um die es aufzuklären gilt, eben um die beiden Frauen und das mysteriöse Vampiranwesen des Hausherren und ja, ist auch ein längerer Fall. Heiji ist wieder mit dabei. Und Ja, ob dieses mysteriöse Vampir-Setting gruselhaft genug ist, um es in dem Band zu schaffen, diskutieren wir jetzt einfach mal, obwohl er ist ja im Band drin. Also von daher können wir eh nicht mehr viel machen.
Ja, also ich würde sagen, vom Setting her ist eine interessante Auswahl auf jeden Fall. Und auch hier muss man sagen, der Fall hat auf jeden Fall die Daseinsberechtigung, hier drinnen zu sein. Vampire ist sowas, das mag nicht jeder, ist so ein spezielles Thema. Aber gut, der Connelleser wird wissen, es geht hier nicht um einen echten Vampir, von daher.
Nicht? Oh Gott.
Oh,
Ja,
Spoiler-Alarm,
doch.
Entschuldigung. Ja, nee, also hat auf jeden Fall auch seine, ja, wie sagt man, Gänsehautmomente oder ja, creepy Moments in den creepy Cases. Ja, auf jeden Fall denke ich, hat er schon seine Daseinsberechtigung und man kann ihn auf jeden Fall hier mit reinnehmen.
Ja, ich fand ihn auf jeden Fall auch sehr schön. Ist ja ähnlich von, also von der Spannung ähnlich gelagert wie der vorige Fall, finde ich. Hat so seine Höhen und Tiefen durch die Länge bedingt eben. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass wir hier direkt zwei Heiji-Fälle, auch noch längere Heiji-Fälle hintereinander haben, nachdem wir vorher so viele kurze hatten. Dann jetzt zwei längere Fälle. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie ich auch vorhin schon sagte, nimmt ein bisschen die Fahrt aus diesem Sonderband. Ja, aber an sich auch wieder gruselig, ist Vampirgeschichten, da kann man sich schon vorstellen, ja, das wird gruselig, so Graf Dracula-Geschichten, hier verschwunden aus dem Sarg, dann das mit dem Foto und so weiter und so fort. Also wirklich viele kleine Dinge auch in diesem Fall, wo man sich dran aufhängen kann und fragen kann, wie ist das denn passiert? Ja, weiß nicht, ob er stärker oder schwächer ist als der Dämonenhund-Fall. Ich hätte vielleicht nur einen von beiden mit reingenommen, aber zwei lange Heiji-Fälle, die füllen natürlich den Sonderband auch sehr
Seid
schnell.
ihr noch
Von
da?
daher vielleicht deswegen auch die Entscheidung für diese zwei langen Fälle direkt in diesem Sonderband.
Was mir bei diesem Fall ins Auge gesprungen ist, ist, dass die Seiten nach unten hin ziemlich abgeschnitten sind. Das ist zuerst feststellbar, relativ am Anfang des ersten Kapitels, wenn der Butler spricht und das Angehörigentreffen anspricht. Ich hole euch mal euren Band 79 raus, wenn ihr ihn habt, und vergleicht mal das Panel von dem Butler, wo er mit einem geöffneten Auge sagt, das Angehörigentreffen zum Nachlass, dann sieht man schon zwischen Band 79 und dem Creepy Cases Band, wie viel da abgeschnitten ist. Also im Band 79 sieht man seinen Mund noch, im Creepy Cases sieht man seinen Mund gar nicht mehr. Und tatsächlich im japanischen Band sieht man sogar bis zu seinem Kinn runter. Das heißt, schon Band 79 ist ein bisschen abgeschnitten. Aber der Sonderband jetzt hier noch mal mehr als Band 79, was jetzt nicht so unbedingt das größte Problem ist. Aber zum Beispiel in diesem Panel ist mir halt aufgefallen, dass halt er spricht und man sieht nur seinen Schnurrbart und sein Mund ist irgendwie komplett abgeschnitten im Band. Wie gesagt, das hat bei mir eben dazu ausgelöst, dass ich sofort bei 79 gegriffen habe und gesagt, nee, so war das doch garantiert nicht ursprünglich. Und ja, so war es ursprünglich auch nicht. Nur dazu, wie gesagt, es führt jetzt nicht unbedingt zu Problemen in dem Fall, außer dass man es halt in manchen Panels kann man es schon merken, wenn Connens Kopf irgendwie so ein bisschen. Conan ist ja öfter mal am unteren Rand des Panels, weil er klein ist. Und dann, wenn es dann eine Seite unten ist, dann kann es auch schon mal sein, dass sein Mund dann auch so weggeschnitten ist. Und es kann einem schon auffallen, aber es ergeben sich jetzt keine lesetechnischen Probleme, dass man dadurch irgendwie Dialogzeilen, also zumindest soweit ich gelesen habe und soweit ich nochmal nachgeguckt habe, dass irgendwelche Dialogzeilen abgeschnitten werden. Das immerhin nicht, aber ich finde es auffällig. Also es ist mir sofort ins Auge gesprungen.
Liegt das nicht, glaube ich, daran, dass der Band halt tiefer ist? Also wir haben ja in der Mitte noch, wenn man mal reinguckt, das Weiße dort. Der normale Conan-Band ist ja nicht so tief wie die Sonderbände. Und entsprechend muss man dann, glaube ich, bisschen was noch abschneiden, oben oder unten, damit das alles in dieses Format passt, von der Höhe des Bandes. Jetzt wird, glaube ich, unten dann alles abgeschnitten. Ich weiß gar nicht, wie es in den vorigen Sonderbänden war. Aber auf jeden Fall sehr ungünstig, auch wenn es hier.
Ich meine mich zu erinnern, wir hatten dieses Problem öfter mal, dass wir manche Fälle hatten, wo zu viel weggeschnitten wurde, wo es zu viel war. Also es wäre mir bei den anderen Fällen jetzt nicht aufgefallen. Ich habe es jetzt auch nicht eins zu eins verglichen. Aber ich finde, bei diesem Fall war es deutlich bemerkt.
Ja, also mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, aber wenn du sagst, es stimmt tatsächlich, da ist wirklich was abgeschnitten, ist mir aber so nicht aufgefallen beim Lesen. Also wirklich Sprechblasen haben dann nicht gefehlt. Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Aber gut, dass du es ansprichst.
Abgesehen davon gefällt mir der Fall sehr gut. Er ist ja ein Heiji Monster Fall und deswegen auch so ein bisschen, ja, ein bisschen abgedrehter. Ja, als Monster und relativ gruseliger Fall finde ich ihn passend für diese Sammlung. Aber auch im Vergleich mit dem Dämonenhund-Fall, wenn man jetzt diese beiden 7-Kapitel-Heiji-Fälle mal vergleicht, finde ich die Vampirwelt doch ein bisschen schwächer. Und obwohl, und den Depot mit den Sonderseiten, hier hätte ich tatsächlich nicht so unbedingt eine gebraucht, weil was davor passiert, spielt eigentlich keine Rolle. Außer, dass halt Heiji und Dings in Tokio sind, aber ich finde, den Anfang ist halt, so könnte jeder Con-Fall im Prinzip anfangen, dass die gerade mal zufällig da sind und die Unterhaltung, die Heiji mit, die Otaki mit Heizo hat, wird ja auch hier erst ausgeführt, nachdem sie erst angedeutet wurde im vorigen Fall. Das heißt, da finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man da was gebraucht hätte, unbedingt, aber es wäre natürlich trotzdem schön gewesen, in irgendeiner Form eine Sonderseite dazwischen zu haben, weil ich vermisse sie auch schon in diesem Sonderband sehr.
Also ich sehe das tatsächlich nicht so. Also ich hätte den hier schon gewünscht. Nochmal eine Einleitungsseite oder so. Klar, es ist nur eine Seite im Endeffekt oder ein Panel da oder was da noch relevant ist, aber hätte ich mir trotzdem gewünscht, muss ich sagen.
Ja, ich hatte es ja schon angesprochen, ihr habt es ja vorhin gehört, also ja, war jetzt, wie gesagt, nicht so störend. Also man hat sich hier schneller eingefunden als in den vorigen Band. Aber ein bisschen merkwürdig fand ich es trotzdem. Ansonsten, ja, wie Johannes schon gesagt hat, Vampire sind so ein spezielles Thema. Mir persönlich liegt das sehr gut. Deswegen finde ich persönlich den Fall sogar ja ein bisschen besser als dem mit dem Dämonenhund, liegt aber vielleicht auch daran, weil ich es fand, dass es schneller zu lesen war, weil er vielleicht auch etwas kürzer ist. Ja, aber ansonsten fand ich, ja, gehört hier so ein Vampir-Rätsel als Creepy Case auf jeden Fall so mit dazu. Und ich glaube auch, es gibt im Manga gar keinen anderen Vampirfall, den es, ja, den man da hätte reinpacken können. Also mir persönlich ist zumindest kein weiterer im Manga eingefallen. Das, was ich so überlegt hatte, das waren alles irgendwelche Filler-Episoden, die man...
Es kommt eigentlich keines von diesen übernatürlichen Wesen mehr als einmal vor. Außer halt Tengus werden öfter mal erwähnt, aber die sind japanische Folklore und mit Japan, das kommt ja immer bei Japan mal hoch. Also nee, aber es gibt auch keinen anderen Fall mit dem Dämonenhund und Vampire auch nicht.
Ja, stimmt, da war ich dann, ja, ein wenig, kam ich ins Überlegen durch die Filler, die wir eben halt auch kennen. Ja, nee, aber ansonsten, wie gesagt, fand ich den Fall sehr gut, auch sehr schön mysteriös gehalten. Auch so die Aufmachung, wie sie erst ein Rätsel nach dem anderen aufklären und dann aber plötzlich vor dieser Leiche stehen, die dann irgendwie im Wald gelandet ist und dann plötzlich doch wieder der Wendepunkt da ist. Ja, aber irgendwie kann das doch nicht sein. Ist doch Übernatürliches im Spiel und wenn ja, nein, wie nicht? Fand ich, war in dem Moment dann nochmal ein schöner Wendepunkt. Also ja, auf jeden Fall gut, dass der Fall hier mit drin ist.
Dann schauen wir uns noch den letzten Fall in diesem Sonderband an und den wird uns Lasse vorstellen, der letzte und aktuellste Fall entsprechend.
Genau, aus Band 82-83, der Fall der roten Frau. Wir sind mit Sonoko, Ran, Masumi und Conan in einem Wald unterwegs und sind auf dem Weg zu einer Hütte, weil Masumi soll dahin, weil die ehemaligen Oberschulkollegen ihres mittleren Bruders, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, ein Anliegen haben, aber der mittlere Bruder kann nicht kommen, aus ganz unbekannten Gründen wissen wir nichts drüber. Und deswegen begibt sich Masumi eben dahin und schon auf dem Hinweg durch den Wald bemerken sie, die Gruppe, eine mysteriöse rote Frau, die irgendwie zwischen den Bäumen scheint und sie beobachtet und denken vielleicht, das ist ein Streich, nur als sie dann auf die Freundesgruppe in der Waldhütte treffen, wo die ein bisschen sich immer zum Entspannen treffen, beziehungsweise einfach zum Zusammenkommen. Man ist ja nicht jeden Tag zusammen als ehemalige Oberschulkollegen. Aber dann wird schnell klar, dass das mit der roten Frau in diesem Wald eine weitaus tiefer gehende Geschichte hat mit einer ehemaligen Freundin, die verstorben ist aus ihrer Mitte, was die Gruppe sehr erschaudert, dass dann eben die Gruppe um Con und Masumi diese Person im Wald gesehen hat, weil das kann eigentlich gar nicht sein, sie muss schon tot sein oder vielleicht auch doch nicht. Und dann später im Fall trennen sich eben die Leute, weil Ransonoko und eine der Fallcharaktere gehen putzen, einer geht einkaufen, Conan und Masumi durchsuchen den Wald und beim Putzen teilen sich auch auf und es kommt, wie es kommen muss. Die Leiche eines der Mitglieder der Freundesgruppe wird ertränkt in der Badewanne unter ganz vielen roten Tomaten entdeckt und von Masumi da aus dem Wasser gezogen und von da an beginnt die Ermittlung zusammen, weil sie in Nagano sind, mit Yui Uehara und Kansuke Yamato und Komei Morofushi, beziehungsweise Takaaki Morofushi, genannt Komei, ermitteln auch in dieser generellen Angelegenheit um die größere, um das größere Mysterium der roten Frau, was eben auf einen älteren Kriminalfall in Nagano zurückzuführen ist. Die imminente Situation bedroht Con und die anderen aber, denn wir sehen, die rote Frau beobachtet das Haus ganz genau und sie wartet nur darauf, erneut zuzuschlagen. Doch Con und Masumi sind natürlich davon überzeugt, ja, die rote Frau, ist das wirklich Hexenwerk? Nein, denn ganz exemplarisch für den gesamten Band gibt es hier eine sehr deutliche Szene, wo Masumi sagt, nee, Hexen und Magie, das gibt es nur in Märchen. Wir sind hier in der echten Welt, hier gibt es eine Erklärung. Und die können Masumi und Con auch liefern, doch können sie auch verhindern, dass die rote Frau ein weiteres Opfer nimmt. Das erfahrt ihr, wenn ihr den Fall selbst lest. Und wie es danach weitergeht, erfahrt ihr, wenn ihr Band 83 lest, denn der Fall endet ja mit einem Teaser auf das mysteriöse Mädchen, was bei Masumi wohnt. Und wie es damit weitergeht, erfahrt ihr in Band 83 und das habe ich nicht im Kopf, doch natürlich habe ich es im Kopf, aber jetzt mal, so tun wir mal so, als hätte ich das nicht im Kopf, dann lese ich diesen Fall zu Ende und sehe, oh, hier steht am Ende des Falls, wie es mit diesem, was mit diesem Bild auf sich hat, erfahrt ihr im Fall der Liebesromanautor Band 83. Das heißt, hier ganz am Ende war dann war Marco Walter doch so freundlich, nochmal etwas zu bearbeiten und hier einen Text einzufügen, der eben am Abschluss des Sonderbandes auf einen regulären Manga-Band hinweist, um den Cliffhanger so abzuschließen. Bevor wir aber mit dem Band selber fertig sind, nochmal zum Fall der roten Frau. Es ist einer der moderneren, sehr gruseligen Fälle und auch einer der wenigen modernen, gruseligen Fälle, die ohne Heiji passieren. Dafür hat man Kansuke Yamato als dunkelhäutigen Schnüffler, der mit Con jetzt nicht so direkt interagiert, aber der eben auch an der Sache dran ist. Ein Vier-Kapitel-Fall, das heißt, nach den beiden 7-Kapitel-Fällen ein bisschen leichtere Kost insgesamt, aber dennoch von der Qualität des Falls her und auch vom Gruselfaktor her finde ich diesen Fall sehr, sehr stark.
Ja, das, was hier am Ende noch steht, worauf du auch hingewiesen hattest, dass man in Band 83 nachlesen kann, das wären ja eigentlich auch solche Sachen, die man über diese Zwischentexte gut hätte lösen können. Dann nochmal den Hinweis, ja, hier ging es um den und den und den und lese es auch in Band 83 nach, wenn dich das interessiert. Schon mal so ein bisschen auch in einem etwas längeren Text darauf heiß machen. Das hätte man auch zwischen allen Fällen tun können, wo man dann nochmal auf Mord in New York zum Beispiel hinweisen könnte. Aber das ist nicht geschehen. Von daher bewerte ich mal diesen Fall. Ich finde den, nachdem wir vorher schon zwei Heiji-Fälle hatten, finde ich schön, dass wir auch noch ein paar andere Charaktere mit drin haben, nämlich Yui und natürlich auch Kansuke und Komei, auch wenn die nicht so sehr im Fokus stehen, zumindest am Anfang nicht. Finde ich schön, dass wir auch noch ein bisschen breitere Palette an Charakteren mit in diesem Band haben und Masumi natürlich auch mit dabei. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Wieder ein bisschen kürzer, auch sehr gruselig diesmal. Hat ein bisschen diesen Charme auch von den beiden ersten Fällen der Mumie im Wald und in diesem Geisterhaus entsprechend. Das greift das so ein bisschen auf, finde ich, mit der roten Frau. Sehr mysteriös und gruselig. Ja, passt hier gut rein, finde ich. Würde mir nicht einfallen, warum es hier nicht reinpassen sollte. Ja. Vielleicht habt ihr Argumente dafür, warum er hier nicht reingehört.
Ja, es fehlt das übernatürliche Wesen, der, weiß ich nicht, Zombie oder so. Nein, also mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, dass Sera mit dabei ist, hast du auch eben schon gesagt. Na gut, ist einer meiner Lieblingscharaktere, aber ist schön, dass da auch Abwechslung reingebracht wird, dass man sich nicht dafür entschieden hat. Ich habe es eben angesprochen mit Zombie, hätte ja zum Beispiel noch einen Zombie-Fall gegeben mit Heiji, den man hätte reinnehmen können oder so, dass man das nicht gemacht hat, sondern hier nochmal einen anderen Charakter mit dabei hat. Gefällt mir eigentlich dann soweit ganz gut. Gruselfaktor ist auf jeden Fall da bei dem Fall. Deswegen hat er auf jeden Fall seinen Platz auch verdient und hat mir gut gefallen.
Ja, würde ich auch nichts gegen sagen. Er geht in die Richtung die Mumie im Wald mit dem mysteriösen Hütte im Wald-Setting und draußen läuft ein Mörder, diesmal nicht mit einer Axt, sondern mit einem Messer umher und ja, eigentlich kann diese Person ja gar nicht mehr existieren nach all den Jahren, aber irgendwie ist da doch jemand und dann, ja, gibt's eben mit einer, ja, düsteren Geschichte aus der Vergangenheit, einen entsprechenden Gruselhintergrund dazu und dann die eine oder andere schön schaurig gezeichnete Szene mit so einer wahnsinnigen roten Frau, stechende Augen mit so einem Messer haben wir auch gesehen in den Seiten und ja, was Johannes schon gesagt hat, wir haben noch mal eine Charakterabwechslung auch mit den Nagano-Polizisten und ja, deswegen gehört dieser Fall hier auch mit rein und ja, passt auf jeden Fall sehr gut in dieses mysteriöse Horror-Setting.
Ja, dann kommen wir abschließend noch zum Detektiv-Lex. Nein, das gibt's ja hier gar nicht. Zu einer schwarzen Seite. Die Werbung entsprechend noch auch für andere Conan-Sonderbände, wobei ich nicht weiß, wie sinnvoll das hier ist. Ein paar andere Serien und natürlich das Impressum, diesmal hier wieder hinten. Erste Auflage momentan, hoffentlich kommen weitere Auflagen. Verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Gestaltung von Claudia V. Willhauer und Mox, Koordination Manuela Rudolph, genau, aus dem Japanischen übersetzt von Josef Scharnel und Matthias Wissnet. Und hier sind auch nochmal die Bände aufgelistet, aus denen die ganzen Kapitel stammen, nämlich 2, 5, 35, 70, 79, 80, 82 und 83. Genau. Von Egmont Manga. Ja, der Stopphinweis und dann sind wir durch mit diesem Sonderband. Wie hat er euch denn insgesamt gefallen? Was gefällt euch? Was hätte man besser machen können? Die alternative Fallauswahl darf natürlich nicht fehlen hier am Ende eines Sonderband-Podcasts.
Ja, also vielleicht zu den positiven Dingen, was mir gut gefallen hat. Man hat sich nicht nur auf alte Fälle beschränkt oder auch nicht nur auf neue, sondern man hat ja, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Wir haben Fälle, hast du eben gesagt, 2, 5 und 35, die sicherlich aus dem ersten Drittel der Conan-Reihe stammen und dann 80, 82, 83, 79, so aus dem letzten, aktuellsten Drittel. Deswegen gibt sich das, finde ich, ganz gut die Waage. Auch was die Fälle an sich dann angeht, ist das eigentlich sehr ausgeglichen und gefällt mir daher entsprechend ganz gut. Über was mir nicht so gut gefällt, sind, dass teilweise Fehler enthalten waren, also so Rechtschreibfehler oder manchmal auch ist vielleicht so eine Sprechblase falsch platziert worden oder da hat auch mal was gefehlt dann in dieser Sprechblase. Das finde ich halt immer ärgerlich, wenn man da das in den Sonderband reinmacht. Dass man da nicht nochmal drüber guckt und ja, es ist halt einfach, wenn man das dann nimmt aus dem Band und der Band wurde halt nicht nochmal extra geprüft für, weiß ich nicht, eine weitere Auflage oder so, dann sind halt so Fehler, die im Band drinne waren, die kommen, schaffen es dann auch in den Sonderband und das ist halt schade. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das sollte auch der Anspruch sein, der Qualitätsanspruch zu sagen, nee, in so einem Sonderband dann sollte man auf jeden Fall nochmal einen Quality-Check machen und das nochmal durchlesen und gucken, müssen wir da vielleicht noch was verändern oder so. Dass das nicht passiert, das ist auf jeden Fall ein negativer Punkt, den ich habe. Ansonsten zur Fallauswahl, da lässt sich immer viel drüber streiten. Wir hatten im Forum auch schon, haben wir auch ein Thema dazu, wo auch Leute alternative Sachen reingeschrieben hatten. Ich hatte eben schon zum Beispiel den Heiji-Zombie-Fall reingenommen. Ist natürlich auch die Frage, wie creepy ist der? Man kann da, glaube ich, immer drüber streiten, aber wir waren uns ja jetzt im Großen und Ganzen darüber einig, dass jeder Fall, der drinne ist, auch reingenommen werden kann. Und das muss man ja deswegen hervorheben, weil das auch in Deutschlands exklusiven Sonderbänden nicht immer der Fall war. Sherry Edition. Deswegen ja, bin ich da eigentlich soweit zufrieden.
Ja, also ich bin mit dem Sonderband auch sehr zufrieden. Er hat ja jede Menge Lesestoff, die zahlreiche Stunden füllen. Und ich fand, ja, man ist wirklich sehr gut in die Thematik, in den Creepy Geister Cases eingestiegen mit den Fällen, die wir am Anfang gehört haben. Da, ja, fand ich, war sehr gut ausgewählt, auch so, was dann sonst eben noch so kommt, dass es dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so lag. Wie gesagt, kann auch an persönlichen Referenzen liegen. Ja, ansonsten Alternativen habe ich ansonsten jetzt groß nicht so. Woran ich noch gedacht hatte beim Thema Geister waren einmal der nächtliche Spuk in der Schule, wo ja, der ich ja auch ganz mit recht zu Anfang spielte mit Kobayashi und der Grundschule, wo dann die Detective Boys da auch unterwegs sind und wo dann das Anatomiemodell durch die Gänge rast, sowas in der Richtung. Oder eben aus den späteren Fällen gab es ja auch den Spuk an der Tetern-Oberschule, wo ja auch so ein bisschen das Geisterthema thematisiert wurde. Hätte man eventuell noch drüber nachdenken können, ob es die vom Thema Geister her ja, eventuell noch mit hineingenommen werden konnten oder auch nicht, wie jetzt ist ja nicht der Fall. Ja, ansonsten ist mir das mit den Fehlern leider auch aufgefallen und wo ich dann über eine doppelte Sprechblase gestolpert bin, fiel mir dann auch gleich, ah ja, das kenne ich noch aus dem Band. Ja, das ist wie gesagt sehr schade und nicht ganz so gravierend auch, was Lasse schon angesprochen hatte, dass es ein wenig abgeschnittene Bilder gab. Und ja, noch etwas mehr schade war eben halt, dass wir nur diese leeren Füllerseiten hatten, anstatt so ein paar interessante Texte oder wo man eben halt auch auf die Fälle, die wir jetzt noch hinzufügen könnten oder würden, da hätte man ja auch darauf hinweisen können. Also schade, dass das gefehlt hat, aber ansonsten ein sehr gutes Komplettpaket hier zu einem guten Preis.
Bei dem einen Fall würde ich dir tatsächlich aktiv widersprechen. Spuk an der Tetern-Oberschule. Ich finde, dieser Fall ist absolut vermisst jegliche Gruselelemente, auch wenn es Spukgeschichte heißt. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass der nicht drin ist. Aber das kann man ja so oder so sehen. Klar, man kann jetzt noch ein paar andere Sachen finden. Zum Beispiel, klar, auch Mord bei Mondschein, ganz klassisch, war ja auch wenn es nicht unbedingt, wenn es jetzt kein so ein Horrorfall mit dem Geisterhaus war oder mit irgendeinem mysteriösen Wesen, war das ja aber trotzdem doch ein ziemlich schon unheimlicher Fall, aber eher auf eine menschliche Art gruselig. Sonst natürlich noch ein paar andere Heiji-Fälle, die noch nicht in anderen Sondereditionen dabei waren, wie zum Beispiel die Spinnenkönigin, der war ziemlich gruselig. Oder auch die Todesinsel, die ja auch in Band 35 dann nach dem Geisterhaus tatsächlich bald kommt, das wir jetzt im Band drin haben, wo sie auf dieser Schildkröteninsel da sind, was ja dann auch größtenteils zu Nacht spielt und beklemmt rennen die mit Kerzen immer die ganze Zeit rum und das ist gruselig. Zum Beispiel auch ein Fall wie die Dissonanz der Stradivarius. Ist jetzt auch nicht unbedingt der ungruseligste Fall. Da hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können. Und man sicherlich auch noch ein paar andere findet, mal natürlich andere, die auch schon in anderen Sonderbänden waren. Das alte Schloss zum Beispiel, aber das hatten wir ja jetzt erst in Dead or Alive, ist ja auch ein ziemlich gruseliger Fall. Auch der Rache verjährt nicht, der aber dann in Best in the West drin war zum Beispiel. Ja, und mit den übernatürlichen Wesen natürlich, wie gesagt, Kappa, der Fall mit dem Tausendfüßler, den ersten Fall mit Kanske und dann halt noch später irgendwie Zombie Nue, Daddy das Nue. Ja, aber ich finde dann doch insgesamt ist das hier eine ziemlich gute Mischung an Fällen. Wenn ich jetzt irgendwas sagen müsste, dann würde ich sagen, vielleicht irgendwie hätte man das Spukhaus irgendwie noch ersetzen können mit zum Beispiel eben nächtlicher Spuk in der Schule. Oder vielleicht sogar, würde ich vielleicht sogar sagen, dann vielleicht die Vampirvilla raus und dafür Mord im Mondschein rein. Aber das wäre auch nur so an einzelnen Stellschrauben ein bisschen drehen, was jetzt nicht den größten Unterschied machen würde, weil insgesamt ist die Mischung hier und die Qualität schon, wie ich finde, sehr, sehr gut.
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also andere Fälle, die mir eingefallen wären, ganz spontan hatte ich gedacht an den OP-Saal der Schreie, auch wenn das, weiß nicht, ob das gruselig oder einfach nur eklig ist. Und auch, wie du schon sagtest, den Spechtfall, der hat mir, ist mir auch sofort ins Auge gesprungen. Den hätte ich vielleicht anstelle eines der Heiji-Fälle genommen, aber ja, das wäre halt meine Auswahl gewesen. Die Auswahl ist genauso gut. Wenn nicht vielleicht sogar besser. Ja, also gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, das Einzige, was mich hier wirklich stört, oder also im weitesten Sinne stört, sind die zwei Heiji-Fälle direkt hintereinander. Das finde ich jetzt ein bisschen unschön. Deswegen vielleicht auch den Spechtfall, auch wenn das eher an Brutalität grenzt als an so einen gruselig ja, anhauchenden Fall.
Das wären aber zwei Nagano-Fälle direkt hintereinander.
Stimmt auch wieder, ja. Hätte vielleicht den letzten noch austauschen müssen. Nein, das wäre da zu viel. Ja, aber gut auch, dass der Teufel im Koshian-Stadion nicht dabei ist, der hier auf dem Cover zu sehen ist, wenn ich mich da nicht täusche. Soll ja darauf anspielen, nicht wahr?
Ja, das ist die Farbdoppelseite, beziehungsweise wir kennen sie ja nur in Schwarz-Weiß aus Deutschland von dem ersten Kapitel von Koshian.
Ja,
Was man hier
okay.
wahrscheinlich auch nur reingenommen hat, weil eben dieser Teufel des Koshien-Stadions eben so dargestellt wird. Aber wie du, glaube ich, wahrscheinlich auch gerade sagen wolltest, der Fall ist ja nicht gruselig.
Genau, das wollte ich sagen. Wenn der drin gewesen wäre, dann hätten wir einen richtigen Kritikpunkt. So an sich, also von einer großen Auswahl an gruseligen Fällen, wo jeder mit so 4 von 5 Gruselgeistern dabei wäre, haben wir hier eine gute Auswahl getroffen. Ich denke, man kann ein bisschen was sagen hier und da. Also ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung geben, falls jemand wirklich gruselige Fälle haben möchte, dann macht man hier alles richtig. Ist kein Reinfall wie die Sherry Edition, was Johannes ja vorhin schon
Habe ich
sagte.
das? Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ach stimmt, du hast die Sherry Edition.
Ja.
Ja. Ja, also kann man empfehlen. Macht man nichts falsch mit. Auch wieder viele, viele Kapitel drin. Bei den deutschen exklusiven Sonderbänden sind wir immer so bei 25 bis 30 Kapiteln. Und da sind ja, ist der ba Sonderband auch mit dabei. 29 sind's. Für 6 €. Das ist wirklich, ja, also kauft ihn euch. Kauft ihn euch.
Eine klitzekleine Kleinigkeit, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das Schlüsselloch ein bisschen schade finde, dass man einfach exakt dasselbe Heiji-Artwork, was man auf dem Cover hat, nochmal genommen hat. Wie gesagt, extrem kleinkarierte Kritik insgesamt, aber zum Beispiel der Conan von Band 42, wo er ja wegen der Wermut Halloween Party da das Kostüm des Unsichtbaren ablegt, das wäre vielleicht noch was für Schlüsselloch gewesen. Oder eben ganz klassisch, wenn die Vampirvilla schon drin ist, könnte man ja auch den Vampir-Conan vom Band 79-Cover irgendwie Schlüsselloch packen. Nur eine Idee, muss man natürlich nicht. Das ist jetzt insgesamt für den Band irrelevant, aber das war mir noch eben aufgefallen.
Man
Wollte ich
hätte,
auch kurz
ich finde die
ansprechen.
Idee gut.
Ja, mir hat das auch gut gefallen. Mir ist der Punkt auch schon aufgefallen, ja.
Marco Walz, neue
Aber wie
Auflage.
gesagt, ja, Aber insgesamt würde ich mich Philipp anschließen, mit dem Sonderband kann man im Prinzip nichts falsch machen.
Dass du nicht den Waldteufel vorschlägst für das Schlüsselloch, aber der hat natürlich mit dem Band überhaupt nichts zu tun, aber hätte auch so ein Gruselelement an sich. Aber da hätte man tatsächlich noch was verbessern können, ja.
Finde mal ein Farbartwork von dem.
Ah, da ist das Problem.
Macht Aoyama eben, wir schreiben ihn an.
Ja, und lieber, also ich muss auch sagen, es ist das, was drinsteht. Nein, das, was draufsteht, ist auch drinne. So, und ja, kann man kaufen, Kaufempfehlung geben.
Gut, dann sind wir auch durch mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Eindrücke. Falls ihr den Band noch nicht habt, habt ihr vielleicht eine Entscheidung treffen können, ob ihr diesen Band kaufen sollt oder nicht. Und wenn ihr ihn schon habt, habt ihr jetzt unsere Meinung dazu gehört und unsere, naja, Verbesserungsvorschläge und unsere Meinung, dass wir den Podcast sehr gut finden. Ja, den finden wir auch gut, aber den Band finden wir auch sehr gut. Genau. Viele Stellschrauben gibt es nicht, die man dort noch hätte verbessern können. So die einhellige Meinung, wenn ich das zusammenfassen darf. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, das interessiert uns wie gewohnt sehr. Und folgt uns gerne auf unseren anderen Plattformen, wo ihr uns findet: connenwiki.org, connenforum.org, connennews.org, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, instagram.com/connennews, youtube.com/connennews. Wir haben iTunes, Spotify, Patreon, Discord, könnt ihr uns auch mit uns diskutieren. Alle Möglichkeiten gibt es. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Wünsche euch schönen Oktober, schönes Halloween. Bis zum nächsten Mal.
Ja, Süßes oder Saures, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und schreibt gerne nochmal eure alternative Fallauswahl in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich wünsche euch viele wunderbare, schöne Lesestunden und für die Schaurigkeit der Atmosphäre lest es doch am besten abends bei einer kleinen Leselampe in einem dunklen Zimmer.